man das so gelesen hat, was kommen einem dann für Gedanken in den Kopf? Naja, ganz schön viele Namen, ganz schön kompliziert. Was soll das wohl werden? Nun, wir wollen uns beschäftigen heute mit dem Thema Wiederaufbau der Mauern und Tore von Jerusalem. Ein paar einleitende Worte hat die Sonja uns ja schon gegeben. Was können Mauern sein? Kurz zur Vorgeschichte. Das Volk Israel war in der Gefangenschaft in Ägypten, wurde durch Mose befreit. Nach der Wüstenwanderung kam es nach Kanaan. Dort waren die Richter. Es ging hoch und runter. Viele Sünde, viel Vergebung. Dann kamen die Könige, die ersten drei, Saul, David, Salomo. Ja, und durch die ganze Sünde ist es dann zur Teilung gekommen, Nordreich und Südreich. Im Nordreich war Samaria die Hauptstadt, Jerusalem im Südreich. Die Israeliten haben schwer gesündigt, die haben viel, viel falsch gemacht und schließlich hat Gott ein weiteres Gericht über sie verhängt. Das Nordreich wurde durch die Assyrer in die Gefangenschaft geführt, einige Jahre später auch das Südreich durch die Babylonier. Und bei der Aktion ist Jerusalem vollständig zerstört worden, die Mauern komplett niedergerissen worden. Vom Nordreich hören wir weiter nichts mehr. Vom Südreich wissen wir, dass es 70 Jahre in der Gefangenschaft war und dann ein gewisser König Kyros an die Macht kam, der einen Erlass erlassen hat zum Wiederaufbau Jerusalems. Daraufhin sind die ersten Juden in das Land gekehrt, haben die Stadt aufgebaut, haben Teile der Mauer aufgebaut, haben einen Altar aufgebaut. Einige Jahre später hat auch Nehemia davon mitbekommen, der war Mundschenk des Königs in Babel. Und als er das gehört hat, dass doch da die Bedingungen sehr, sehr, sehr schwierig waren und die Mauer zu seiner Zeit dann auch schon wieder zum Teil kaputt war, weil schon wieder ein Angriff war, dann kommt er auch nach Jerusalem, zieht hinab, nimmt sich frei sozusagen bei seinem König und baut die Mauern wieder auf. Für Chronologiefans mag interessant sein der Hinweis, dass von David Cooper die Chronologie sagt, dass Nehemia genau in den ersten 49 Jahren nach dem Erlass des Königs Kyros gehandelt hat. Das heißt, in den ersten 7 Jahrwochen aus Daniel 9, ja, in der Zeit handelt das Ganze, von dem ich hier erzähle. Gott liebt es, Dinge in seinem Wort zu verstecken. Nehemia 3 ist genau so ein Kapitel. Wir haben, wie wir gerade gehört haben, ein Kapitel, wir lesen Namen, 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 5 Türme oder was und 10 Tore, 1000 Leute, die daran arbeiten. Man weiß nachher gar nicht, was da jetzt Sache ist. Aber wir finden da, wenn wir ein bisschen tiefer graben, ja genau, an der Oberfläche haben wir erstmal die 10 Tore, da haben wir die Arbeiter alle irgendwie aufgelistet, wer wo was macht. Aber wenn wir ein bisschen tiefer graben, und Gott lädt uns doch dazu ein, dann finden wir in den Toren versteckt unsere Reise mit Gott, unser geistliches Leben. Das gesamte geistliche Leben ist in diesen 10 Toren versinnbildlicht. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Sache. Zur Mauer noch mal kurz, genau, es geht darum, Böses draußen zu halten und durch die Tore Gutes reinzulassen. Ein Vers aus Hesekiel 42 sagt, und es war eine Mauer ringsum, um das Heilige von dem Gemeinen zu trennen. Das war die Aufgabe dieser Mauer. Hesekiel 42, wie ihr wisst, spricht von dem dritten Tempel, der zukünftige Tempel. Aber hier geht es jetzt um Jerusalem, um die aktuelle Mauer vor 2500 Jahren, wie sie durch Nehemia wieder aufgebaut werden soll. Eine Stadt ohne Mauer, ja, die kann von Dieben und von Mördern zerstört werden. Nicht nur eine Stadt, auch ein Leben, auch eine Familie, auch eine Gemeinde, die keine geistlichen Mauern hat, kann von Dieben und Mördern, sprich von dem Teufel, auf unterschiedliche Wege angegriffen und vielleicht sogar eingenommen werden. Und da müssen wir alle gucken, ob es sinnvoll ist, Mauern aufzubauen. Wir haben gehört, Mauern können auch nachteilig sein. Die trennen uns auch von gewissen Dingen, die können auch Probleme mit sich bringen. Aber eine Mauer aufzubauen ist nicht unbedingt negativ. Wir müssen wissen, dass wir auch in unserem Leben viel Mist raushalten sollten und viel Gutes reinlassen sollten. Wir müssen Dinge prüfen und nur das Gute reinlassen. Und darum soll es heute gehen.
Genau, das habe ich schon.
Okay, ein kurzer Überblick über die Mauer. Wir sehen hier einmal die Mauer, wie sie heute ist, dieses Weiße in Jerusalem. Hier in der Mitte ist der Tempelberg, da ist das Kidron-Tal, hier ungefähr ist der Ölberg. Und hier ist die Mauer, auf die ich näher eingehen werde nachher. Das ist die Mauer zur Zeit von König David, aber auch zur Zeit von Nehemia. Da gibt es einige Tore, beginnend oben mit dem Schaftor, geht's rum, Fischtor, Altes Tor, Taltor, Misttor, Quelltor, Wassertor, Pferde, Osttor und Tor Mifkat. Und zum Schluss kommen wir wieder zum Schaftor raus. Eine Runde durchs Tal, unten weiter ist auch das Tal Gehenna, hat der eine oder andere auch schon mal gehört. Um diese Reise wird es gehen. Da, ja genau, darum geht die ganze Beschreibung. Die Tore werden, wie gesagt, gegen den Uhrzeigersinn aufgezählt. Sie beschreiben im biblischen Sinn einen Streifzug durch unser geistliches Leben. Ja, wir wissen auch, da geht es so ein bisschen in das Taltor, wie gesagt, mit Gehenna da unten. Auch unser Herr hat einige Täler in seinem Leben durchschritten. Der musste viel, viel, viel leiden, zum Schluss sogar bis hinab ans Kreuz. Und wir können nicht erwarten, dass es uns da viel besser gehen wird, sondern auch wir werden in unserem Leben immer wieder konfrontiert mit Tälern, mit Talerfahrungen, mit Schwierigkeiten. Von außen eigene Probleme, wie auch immer, vielfältige Probleme werden auf uns eingehen. Wir wissen, dass der Herr uns vorgegangen ist und wie wir später noch sehen werden, werden wir auch sehen, dass Talzeiten häufig genau die Zeiten sind, die uns geistliche Frucht bringen, die uns geistlich fruchtbar machen. Wir fangen an mit dem Schaftor. Jedes Tor hat eine eigene Bedeutung, die steht immer da oben und unten ein Vers, auf den ich dann noch eingehen werde. Vers 1 in Nehemia 3, das Schaftor wird erwähnt. Es spricht zu uns von Jesus Christus. Jesus Christus ist das Lamm Gottes. Historisch heißt das Tor Schaftor, weil hier die Schafe für den Opferdienst durchgebracht wurden in die Stadt. Die gute Nachricht, das Evangelium, das beginnt mit dem Opfertod Jesu Christi. Er ist stellvertretend für uns gestorben. Jesus Christus ist das Lamm Gottes. Wir lesen in Johannes 1, 29. Am folgenden Tag sieht Johannes, also Johannes der Täufer, Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wenn ein Mensch von seiner Sünde, von seiner Schuld gegenüber Gott errettet werden will, dann kann er das nur durch ein unschuldiges Opfer. Dann kann er das nur durch jemanden, der Mensch und Gott zugleich ist. Jesus Christus, der Einzige, der uns retten kann. Und er hat den Weg gewählt und wir dürfen an ihn glauben. Und wenn wir das tun, dann wissen wir, dass wir das ewige Leben haben, dass wir mit Gott versöhnt sind und dass nichts und niemand uns mehr davon trennen kann. Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott. Wenn wir diese Botschaft verstanden haben, ja, bei mir war es zumindest so, ja, natürlich gehe ich dann raus und erzähle jedem, der mir in den Weg kommt, von dieser Botschaft. So war es vor 14 Jahren, als ich zum Glauben kam zumindest. Ganz klar, man hatte noch keine Ahnung so richtig gehabt, aber ist egal, man weiß, Jesus Christus ist der Weg, der ist der Retter, der kann alles und jeder muss es wissen, egal wie, ob mit Gewalt oder ohne. Es ging auch viel zu Bruch, das war auch nicht unbedingt gut, das ist klar, aber irgendwie hat man das. Und am Fischtor, das spricht von Evangelisation, da sehen wir, dass Jesus Christus uns zu Menschenfischern machen will. Wir sind berufen dazu. Das Fischtor heißt so, fangen wir erstmal damit noch an, Kaufleute von Tyrus, von anderen Küstenstädten, die kamen dann immer dahin, da war der Fischmarkt, da haben sie ihre Fische verkauft. In Matthäus lesen wir, und Jesus spricht zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Wir sehen die Verbreitung des Evangeliums. Die Botschaft ist wichtig, Jesus ist das Lamm, er ist für uns gestorben. Das Zweite ist genauso wichtig. Diese Botschaft muss verbreitet werden. Menschen, die die Botschaft nicht kennen, ja, denen bringt sie nichts. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen sicher sein, dass wir errettet sind. Und wir müssen sicher sein, dass die Botschaft in die Welt geht. Und dass möglichst viele Menschen sie auch hören. Wenn wir nun an diesem Tor sind, dann können wir noch ein bisschen die Mauer entlang westlich gehen. Jetzt habe ich hier mal ein Bild von dem Tor, das heute da steht, wo früher das alte Tor stand. Interessanterweise heißt das neues Tor. Nicht sehr einfallsreich, aber dennoch, das alte Tor spricht zu uns wiederum von Festhalten an Bewährtem und Festhalten am Wort Gottes. Nicht unbedingt nur Festhalten an Altem, weil Altes muss nicht unbedingt bewährt sein, aber auch nicht immer alles Neue reinkippen. Wir müssen Dinge hinterfragen und wir müssen das festhalten, was gut ist. Das ist jetzt, wie gesagt, ganz oben links, sozusagen nordwestlich der Stadtmauer, der alten Stadtmauer zur Zeit von Nehemia. Für geistlichen Schutz und für geistliches Wachstum in unserem Leben sind die Lehren der Bibel absolut entscheidend. Der Paulus hat diese Lehren genannt, den ganzen Ratschluss Gottes. Was bedeutet das für dich? Hast du ihn schon gelesen, den ganzen Ratschluss Gottes? Haben wir uns schon mit allen Themen beschäftigt? Beschäftigen sich die Predigen, die wir hier haben, mit dem ganzen Ratschluss Gottes? Ich hoffe doch, aber es ist immer schwierig herauszufinden, was ist damit gemeint. Aber wichtig ist doch, dass wir auch die ganze Bibel uns anschauen. Es gibt gewisse Dinge im Alten Testament, die sollten nicht verändert werden. Darunter zählen gewisse Gesetze, die 10 Gebote. Wir denken an das Gesetz der Ehe, ein Mann, eine Frau. Aber wir merken auch, dass in unserer Nation, in unserer Gesellschaft, mit unserer intellektuellen Dummheit, wir doch ziemlich stark dran sind, mit solchen Gesetzen zu experimentieren. Was ist, wenn wir nicht mehr nur einen Mann und eine Frau haben? Was ist, wenn wir Mord an Kindern, die sich nicht wehren können, erlauben? Das sind Dinge, die uns, glaube ich, noch viele, viele Probleme bereiten werden, weil sie ganz klar gegen Gottes Wort stehen. Aber Gott ruft uns immer wieder zurück zu seinem Weg, zu seinem Wort, das sich niemals verändert. Weder gestern noch heute noch in Ewigkeit, sein Wort steht fest. Wir lesen in Jeremia 6, so spricht der Herr, tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf. So werdet ihr Ruhe finden. Sie aber sprachen, also zur Zeit von Jeremia, das Volk Israel, wir wollen nicht darauf wandeln. Gibt es auch hier Leute, die bewusst sagen, wir wollen nicht am Wort Gottes festhalten? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, uns ist klar, dass das Wort Gottes die Quelle aller Weisheit ist und dass wir darauf achten müssen. Aber damals beim Volk Israel, wir haben es gehört, gab es immer wieder Probleme, die schließlich ja auch dann zur Gefangenschaft geführt haben und zu viel, viel Leid. Wir kommen zum nächsten Tor. Weiter runter, ein langer Mauerabschnitt. Herunter, das Taltor steht ganz in der Nähe, wo heute das Jaffa-Tor steht, falls es einer kennt. Das spricht zu uns von Demut und von Anfechtung. Nachdem es in der Oberstadt angefangen hat, die sozusagen die Flitterwochen des Christen, Bekehrung, erste Evangelisationsversuche, Wort Gottes Liebgewinn in der Nähe des Tempels, der wie gesagt hier oben ist, geht es jetzt mal nach unten, Taltor, ein bisschen fern von Gott, ein bisschen schwierigere Situationen, Anfechtungen, erste Zweifel kommen hoch. Ja, das kann passieren, das ist ganz normal und das ist sogar gut so. Wir müssen Dinge hinterfragen. Für junge Christen ist das fast gang und gäbe, dass sie irgendwann nach einigen Wochen, Monaten, Jahren in diese Talerfahrungen kommen und sehen, ja, es ist nicht immer nur alles super mit Gott und ich spüre ihn nicht immer total, sondern manchmal ist er scheinbar weg und hört auch auf meine Gebete nicht und irgendwie weiß ich nicht, wo er ist. Aber dieses Tor ist ein notwendiger Prozess in der Nachfolge. Es geht ja noch weiter. Wir müssen ja da nicht stehen bleiben. Wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir in Not sind, dann müssen wir lernen, immer auf Gott zu vertrauen. Auch wenn er mal nicht antwortet, auch wenn er mal nicht gefühlt da ist. Trotzdem vertrauen wir auf Gott, trotzdem wissen wir, dass er da ist und dass er uns errettet hat und dass er uns erkauft hat. In Matthäus 11 lesen wir, den Vers habe ich hier, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nehmt auf euch mein Joch. Wir müssen lernen, dass auch der Herr viele Talerfahrungen hatte und auch wir, die wir ihm nachfolgen wollen, diese Talerfahrungen erleben werden, mit Sicherheit. Eins sollten wir uns noch vor Augen führen, in der Natur ist es auch so, dass das meiste nicht auf den Bergspitzen wächst, sondern in den Tälern. Auch in unserem Leben ist es so, dass wir die meiste geistliche Frucht bringen können in den Tälern und nicht auf den Spitzen. Das Taltor führt letztlich dazu, dass wir verstehen, wer Gott ist, wer wir sind, dass wir vielleicht verstehen, was für eine Sünde wir aufgeladen haben. Und dann kommen wir zum Misstor. Hier wurde von dem Volk damals der ganze Dreck ins Tal Gehenna gekippt und dort verbrannt. Auch wir sind dazu aufgerufen, um ein siegreiches Leben zu führen, nicht möglichst viele Dinge anzuhäufen, in unserem Leben hinzuzufügen, sondern uns von möglichst viel Ballast zu trennen. Hier sollen wir einfach den ganzen Dreck aus dem Tor rauskippen und uns füllen mit dem bewährten Wort Gottes. 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Wir wollen das Alte hinter uns lassen. Es ist nicht immer einfach, sich von alten und von liebgewonnenen Dingen zu trennen, wenn man noch alte Musik hat, Filme hat, Bücher hat, die man doch irgendwie gut findet. Aber wenn sie dem Christentum entgegenstehen, dann wirf sie weg. Dann trenn dich von ihnen. Wenn du das tust, dann wird es zu einer dramatischen Wendung kommen in deinem Leben. Das Misttor war ganz da unten und ab dann, wenn wir auch den Mist rauswerfen, geht es hoch. Dann kommt das Quelltor, dann geht es direkt wieder aufwärts. Die Ostmauer hoch. Hier, das liegt direkt am Teich von Siloa. Den wird der eine oder andere kennen. Das Wasser, der wird gespeist ja, von der Gionquelle, die liegt wiederum in der Nähe des Wassertores. Da kommen wir gleich noch hin. Wir haben hier, wie gesagt, den Dreck rausgeschmissen aus unserem Leben und dann wird der Geist in uns kommen. Dann werden wir spüren, wie der Heilige Geist eine Quelle von lebendigen Wassers in uns wird und tief und langanhaltend wirkt. Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollen, welche an ihn glauben. Wir werfen den Dreck raus, der Geist fängt an zu wirken. Wir fangen an, Frucht zu bringen, wir fangen an, von dem Geist überzufließen, so soll es zumindest sein. Und auch anderen können wir davon weitergeben und davon teilen. Das Quelltor spricht also vom lebendigen Wasser des Heiligen Geistes. Okay, nun gehen wir weiter hoch. Ein Tor, das recht ähnlich ist in der Bedeutung, das Wassertor, wie gesagt, direkt an der Gihon-Quelle. Während das Quelltor noch in der Bedeutung war, im Geist leben, als Anfang kommen wir jetzt die Bedeutung, ja, Heiligung und im Wort Gottes wachsen. Das Wasser, wir kennen das, haben wir auch im Epheser 5, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Das Wort Gottes wird oft mit dem Wasser verbunden, das uns reinigt. Und hier haben wir genau das, dass wir wachsen im Lesen des Wortes Gottes, immer mehr kennenlernen und auch immer mehr uns von dem Mist trennen, uns heiligen. Ich hatte hier schon mal über Heiligung gepredigt und heilig bedeutet eben Trennung, heiligen, sich von dem Bösen abtrennen. Und genau das sollen wir Schritt für Schritt tun. Wenn wir das tun, führt es genauso zu Anbetung. Wir wissen, von was Gott uns befreit hat. Wir wissen, was unser früherer Mensch war, unser altes Leben, unser sündiges Leben. Und wir wissen, dass Gott das getan hat aus Liebe und dass er es getan hat, nicht einfach so, sondern es hat ihn viel gekostet, den Tod seines Sohnes. Und deswegen wollen wir ihn anbeten, ihm ständig dafür danken, was er da getan hat. Esra und Nehemia haben dann später in Nehemia 8 an diesem Wassertor, als es denn aufgebaut war, das Wort Gottes vorgelesen und nochmal einiges erklärt. Ich will da gerade mal die Verse, Nehemia 8, die Verse 5, 6 und 8 lesen. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, also das Wort Gottes. Denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Vers 8. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Das ist Anbetung im biblischen Sinn. Sie bekommen das Wort Gottes vorgelesen, möglichst gut und deutlich erklärt. Gott in ihrer Heiligkeit wird ihnen vor Augen gestellt und sie beten den Herrn an. So, wir kommen stramm wieder nach Norden in Richtung Tempel. Das Pferdetor. Ja, wenn Gott anfängt zu wirken durch sein Wort in unserem Leben, wer fängt dann auch an zu wirken? Ganz normal, wir bekommen Anfechtung. Auch der Feind ist da. Das Pferdetor spricht von Kampf. Es spricht aber auch von Dienst. Aber zuerst einmal von Kampf. Wir sind hier nah an den königlichen Stellen damals. Und wenn Israel einen Krieg geführt hat, König David hat dann seine Kavallerie durch dieses Tor rausgeschickt. Deswegen heißt es Pferdetor. Pferde sind eben ein Sinnbild für Krieg. An vielen Stellen der Bibel, die geistliche Kriegsführung ist für uns Christen absolut essentiell. Immer wieder kommen wir in Kämpfe, wir befinden uns ständig in einem geistlichen Kampf mit dem Feind, ob wir es wissen oder nicht. Das Pferdetor folgt dem Wassertor. Ich habe es erwähnt, sobald das Wort Gottes anfängt zu wirken, fängt auch der Feind an zu wirken. Das ist so, das ist klar, das ist nichts Schlimmes. Wir wissen das, wir kommen in Anfechtung, aber Gott ist da, Gott kennt das. Und Gott fordert uns auf, wie er hier den Timotheus aufgefordert hat, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. Das ist das Wichtige, wir müssen kämpfen. Wir können nicht einfach sagen, kaputt, ich kann nicht mehr, ich bin müde oder was auch immer, sondern wir sollen kämpfen, so viel Leben in uns ist, kämpfe den guten Kampf. Dienst, ja klar, das Tor spricht auch von Dienst. Ein Pferd wurde natürlich auch im Dienst der Menschen als Bote oder so eingesetzt. Auch wir sollen in dieser Situation hier dienen, trotz all dem Kampf, anderen Menschen dienen, für sie da sein, hilfsbereit sein. Wenn wir das so machen und in vielen Kämpfen sind, dann wollen wir vorausschauen, dann wollen wir nicht auf die Situation schauen, in der wir gerade stecken, in den Kämpfen, genauso im Taltor, sondern wir wollen unsere Sicht nach vorne gewandt haben, zum Osttor hin. Das Osttor ist möglicherweise das spannendste aller Tore. Hier handelt es sich vermutlich oder vielleicht um die schöne Pforte, von der wir lesen, Apostelgeschichte 3. Das Tor befindet sich direkt östlich der Säulenhalle Salomos, also quasi direkt am Tempelberg. Man konnte, wenn man da durchgehen würde, okay, ist zugemauert, geht gerade nicht, Suleiman hat das goldene Tor, was jetzt hier steht, zugemauert, aber wenn man durchgehen würde, würde man sofort auf den Tempelberg kommen. Also es wurde erst im 16. Jahrhundert zugemauert. Das hier ist auch nicht mehr das Osttor, sondern steht genau an der gleichen Stelle das goldene Tor, wie es eben heute genannt wird. Direkt mit Blick aufs Kidron-Tal, hier sieht man auch immer noch die ganzen Gräber, weil ja überall da Friedhöfe sind, bekanntlich. Genau, es ist ein Doppeltor, auch das kann auffallen, wenn man das hier so erkennt. Alle anderen Tore waren nur einfache Tore. Warum war das hier, warum ist das ein Doppeltor? Auch da haben wir eine doppelte Bedeutung. Das Doppeltor kann zum einen bedeuten, es ist ein besonderes Tor. Es ist nicht irgendein Tor, sondern es ist das Tor, das in die Gegenwart Gottes führt. Wir kommen zum Herrn, es ist besonders wichtig. Es kann aber genauso bedeuten, doppeltes Tor, zwei Wege. Es spricht von Gnade und Wahrheit, von Gnade und Gerechtigkeit Gottes. Gnade für die, die das Opferlamm Jesu Christi angenommen haben, Gerechtigkeit für die, die auf ihre eigenen Werke vertrauen wollen und die dann das Evangelium ablehnen, weil sie es selbst schaffen wollen. Das wäre schade, das wäre die zweite Bedeutung. Ich hoffe, wir gehören zu denen, die die Gerechtigkeit annehmen, die Gnade annehmen, die Gerechtigkeit da stehen lassen, aber auf die Gerechtigkeit Jesu Christi vertrauen, dass er für uns gestorben ist. Jakobus 5 steht so, wartet ihr auch geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Ja, wir haben manchmal Probleme, ja, wir haben manchmal Sorgen, Nöte, aber Gott ist nicht fern. Er wird kommen zu seiner Zeit und wir freuen uns darauf. Das ist aber noch nicht das letzte Tor nach der Wiederkunft sozusagen des Herrn ist das Tor Mifkat oder das Vergeltungstor, welches zu uns spricht von der Prüfung unseres Lebens. Es ist nicht egal, was wir tun in unserem Leben. Ja, wir müssen uns bekehren, wir müssen den Herrn annehmen, aber auch dann ist es noch nicht egal, was wir tun. Wir werden geprüft. Durch das Vergeltungstor, da wurde am Yom Kippur, also am großen Versöhnungstag, der Sündenbock rausgeschickt, an den Ölberg gebracht und hinten in die Wüste Judäa geschickt. Das war die historische Bedeutung dieses Tores, aber für uns ist es ein Tor des Gerichtes. Egal, ob wir es großer weißer Thron nennen oder Richterstuhl Christi, wir alle haben eine abschließende Prüfung unseres Lebens durch Gott. Wir alle, welchen Vers habe ich jetzt, 2. Korinther 5, wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Für Gläubige ist es ein Ort, an dem wir Rechenschaft ablegen dürfen. Für unser Leben, wie viele Schätze haben wir im Himmel gesammelt? Wie treu sind wir dem Herrn nachgefolgt? Für Nichterrettete ist es der Ort, an dem sie, weil sie nicht im Buch des Lebens eingeschrieben sind, in den ewigen Feuersee geworfen werden. Genau, so viel zu den Toren. Es fällt noch weiterhin auf, wenn man den Text noch mal genauer durchliest, Nehemia 3, da waren nicht nur die Tore, sondern da waren eben auch ganz, ganz viele Arbeiter genannt. Das war eine Teamleistung. Das Ganze war eine Teamarbeit. Die haben alle zusammen da gestanden und haben alle zusammengearbeitet. Egal, ob es einfache Leute waren, ob es vornehme Leute waren, ob es ein Salbenmischer war oder ein Goldschmied, die eigentlich mit Mauern nichts zu tun haben. Die haben alle zusammengearbeitet. Jeder ist gefordert. Der Wiederaufbau beginnt häufig zudem zu Hause. Wir denken zwar oft, wir wissen, wir müssen alle zusammenarbeiten, aber jeder sollte auch in gewisser Weise an sich denken. Wenn meine Familie geistlich in Brüchen liegt, wenn mein eigenes Leben in Brüchen liegt, wie kann ich dann im Größeren mitarbeiten? Die haben immer wieder angefangen, die Mauer an ihrem Haus zuerst aufzubauen, bevor sie dann an anderen Stellen geholfen haben. Manche waren so eifrig, dass sie später noch ein anderes Stück Mauer genommen haben, nachdem sie die erste Mauer fertig hatten, aber in der Regel haben sie bei sich zu Hause angefangen. Wir haben auch gesehen, Gott ist ein Aufzeichner von Namen. Jeder wird von Gott vermerkt. Jeder wird in ein Gedenkbuch eingeschrieben, wie es hier steht. Alles, was wir tun, was wir nicht tun, wird aufgeschrieben. Zum Guten oder zum Schlechten, wie man es nimmt. Ein geistlicher Aufbruch, wissen wir auch, beginnt mit Gebet. Auch hier war es so, der Nehemia, der hatte eine schwierige Situation. Der war eigentlich in vornehmer Stellung am Königshof, aber dann kommt dieser Auftrag, Jerusalem liegt in Trümmern. Was soll er tun? Und dann hat er gebetet. Das lesen wir in Nehemia 1, Vers 4. Und es geschah, als ich die Worte hörte, also von dem Hanani, der von der schrecklichen Situation in Jerusalem erzählte, da setzte ich mich hin und weinte, trug Leid etliche Tage und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Anschließend hat er sich den Mut genommen, ist zum König gegangen, hat um Urlaub gebetet sozusagen und der König hat ihm das gegeben. Der hat ihm nicht nur freigegeben, der hat ihm auch noch Freibriefe gegeben, Holz, alles, was er so braucht, kannst du alles haben, ist kein Problem, bau auf. Unglaublich eigentlich, aber für Nehemia eine Folge des Gebetes. Gott erhört Gebet. So, jetzt kommen wir abschließend zu unserer Reise mit Gott. Wir fassen das Ganze nochmal zusammen. Die Reihenfolge der Tore beschreibt, wie ich gesagt habe, einen Streifzug durch unser geistliches Leben. Nachdem wir am Schaftor durch den Tod Jesu Christi mit Gott versöhnt sind und am Fischtor dann zu Menschenfischern gemacht wurden, haben wir am alten Tor das Wort Gottes lieb gewonnen. Es ist uns wichtig geworden, wir haben darin gelesen. Und dann, ja nach dieser anfänglichen Flitterwochenzeit sozusagen, haben wir erstmal die niederen Teile der Stadt, die Unterstadt am Taltor, erkundschaftet. Das führte dazu, dass wir am Misttor den Dreck aus unserem Leben rausgeschmissen haben, neu angefangen haben und dann konnte Gott mit uns richtig arbeiten. Dann wurden wir ein gutes Werkzeug für den Herrn. Er konnte durch seinen Geist in uns wirken, am Quelltor, am Wassertor sind wir dann weitergeschritten, haben gelernt, in der Anbetung, in der Heiligung Fortschritte zu machen. Bei allem haben wir erkannt, dass es nicht so einfach ist, dass viel Kampf da ist, dass viel Anstrengung da ist, viel Anfechtung und dennoch haben wir versucht zu dienen, jedem anderen, zuerst den Gläubigen, aber auch den Ungläubigen, vor jedem wollen wir reich an guten Werken sein. In allen Schwierigkeiten schauen wir nach vorne auf das Osttor. Der Herr kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, dann bekommen wir Lohn. So hoffe ich doch, am Vergeltungstor. Wir werden Rechenschaft ablegen und Gott wird sagen, jawohl, du treuer Knecht, über wenigem warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Hoffentlich würde er das sagen. Nehemia war ein Mann, der tat. Er war bereit, als Gott die Tür geöffnet hat. Er hat, wie gesagt, die hohe Stellung am Königshof aufgegeben und große Risiken auf sich genommen. Er wusste ja nicht genau, was ihn da erwartet in Jerusalem, außer dass er wusste, dass alles brach liegt und dass viele Feinde um ihn rum sind, die nicht wollen, dass Jerusalem aufgebaut wird. Das war alles, was er wusste. Aber er wollte losgehen und er wollte die Mauer aufbauen, weil es ihm wichtig war, weil es für ihn eine Sache des Herrn war. Und Gott hat seinen Einsatz ja mit Erfolg beendet. Also er hat ihm geholfen. Gott hat Gelingen geschenkt. In 52 Tagen wurde die Mauer wieder aufgebaut. Auch wir dürfen an unseren geistlichen Mauern arbeiten. In unserem eigenen Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Familie. Wenn diese Mauer repariert ist und natürlich auch die Tore in der Mauer gut funktionieren, dann ist das für unser eigenes Leben und für unsere Gemeinde nur von Vorteil. Das wird uns stärken, wenn wir das Böse bewusst rauswerfen, das Gute bewusst reinnehmen, dann wachsen wir im Glauben. Lasst uns beständig an der Mauer und an den Toren arbeiten. Möge der Herr euch segnen und euch Freude geben an dieser Arbeit. Alles klar.